Als Foto- oder Videograf bekommst du mit Sicherheit viel Lob für deine Aufnahmen. Doch die lukrativen Aufträge bleiben trotzdem aus. Im kreativen Markt mit stetigem Wachstum und immer mehr Preisdumping räumt der erfahrene Fotograf und Marketing-Experte Edmond Rätzel endlich mal auf. Hier lernst du, wie du mit wenig Aufwand sofort sichtbarer für potenzielle Kunden wirst und somit planbar mehr Aufträge für dein Geschäft gewinnst. Herzlich willkommen im Fotografen- und Filmemacher-Podcast.
Dann fangen wir gerne mal ganz von vorne an. Wir haben ja zwar schon ein paar Interviews hinter uns, aber es schauen natürlich auch mit Sicherheit ein paar Leute zu, die kennen den lieben Martin noch gar nicht. Wer ist dieser schicke Typ mit den dicken Muskeln, mit dem großen Studio? Erzähl mal, wer ist Martin Ernst?
Ja, also Martin Ernst ist ein Diplom-Fotodesigner, der seit 20 Jahren im Berufsleben steht mit eigenem Studio. Und ich bin spezialisiert auf Food und Stills. Kurz und knapp.
Kurz und knackig, Mensch, Martin. Kurz und knackig. Dann, wir wollen ja heute so ein bisschen über die Produktfotografie und Hollowman-Fotografie sprechen. Weil ich sag mal so, Klamotten und Hollowman, das ist alles nicht so einfach. Also wer jetzt gar keine Ahnung hat, bevor wir hier reden, ist natürlich so, das sozusagen, oder erklär du gerne, wie würdest du Hollowman-Fotografie beschreiben?
Also Hollowman, der Name lehnt sich ein bisschen an den Film an mit Kevin Bacon, wo er sich irgendwie, ist glaube ich ein Wissenschaftler und der löst sich dann irgendwann auf, wird also unsichtbar und dann siehst du halt wirklich nur so die Klamotten und das halt, als wenn da ein Unsichtbarer drin wäre. Da kommt so ein bisschen der Name her. Und kennt man ja mittlerweile auch von diversen Verkaufsplattformen, dass dann irgendwie irgendwelche Klamotten da sind, wo dann aber keine Schaufensterpuppe oder kein Model drin ist, aber es sieht so aus, als wäre da jemand drin, aber du siehst den halt nicht, ne? Also wie eine unsichtbare Puppe. Das Ganze wird natürlich an einer Schaufensterpuppe fotografiert oder es gibt auch Ghost Mannequins heißen die, die sind auch recht teuer. Die sind tatsächlich prädestiniert für so Hollowman-Fotos, wo du dann kannst du halt auch, du hast ja bei den normalen Sachen, wenn wir jetzt so ein Hemd zum Beispiel nehmen, und du würdest das jetzt an einer Schaufensterpuppe fotografieren, kannst du natürlich den Kragen hinten nicht sehen. Das heißt, der muss immer noch extra fotografiert werden. Und bei diesen Ghost-Mannequins ist es so, du kannst verschiedene Segmente rausnehmen. Das heißt, dann ist hier echt so ein Schlitz und dann kannst du hinten auf den Kragen schauen. Die Arme sind bei einer normalen Schaufensterpuppe der Anatomie des Menschen angelehnt. Aber optimalerweise für die Hollowman-Fotografie sind die Arme einfach länger. Also bei so einem Ghost-Mannequin hast du dann halt tatsächlich Arme, die gehen zum Teil so bis auf Kniehöhe, sind auch ganz gerade. Da kannst du die Klamotten dann gut dran festmachen. Sieht dann echt gut aus, hast du viel weniger Nachbearbeitung, weil meistens, wenn du irgendwelche Hemden oder so fotografierst, das stößt dann so ein bisschen hier unten auf, dann hast du hier unten wieder Falten und Falten wollen die meisten Kunden nicht. Es sieht zwar natürlich aus, aber bei den meisten ist es so, wenn sie irgendwie schicke Hemden oder sowas haben, die sollen halt richtig schön glatt runterlaufen.
Sehr gut, das ist Hollowman. Wie kamst du dazu? Also hast du schon immer gedacht, ey Mensch, so eine Puppe dahinstellen und Klamotten fotografieren, das ist es, das ist meine Leidenschaft? Oder hast du Produkte fotografiert und dann kam mal ein Kunde und hat gesagt, ja, ich habe hier Klamotten, kannst du das auch machen? Und du sagst, ja, kann ich auch mal tun. Wie bist du da so reingerutscht?
Ja, es ist relativ unspektakulär. Ich habe nach meinem Studium damals, als ich dann angefangen habe, mich selbstständig zu machen, habe ich alle möglichen Werbeagenturen akquiriert. Und da war dann eine dabei, die hat tatsächlich sehr, sehr viele Kunden gehabt und die haben auch recht viele Fotografen gehabt in der Zeit. Also da ging es wirklich eher so ein bisschen nach Masse. Und die haben dann alle möglichen Produktkategorien gehabt, unter anderem halt auch Klamotten. Wir haben damals für den DFB fotografiert, leider nicht die Spieler, sondern halt wirklich nur Klamotten und den ganzen Merchandising-Kram. Und so bin ich da rangekommen, ne? Dann am Anfang waren die Schaufensterpuppen, die hatten, jetzt nicht so der Renner, also da musstest du relativ viel noch von innen ausstopfen oder dann haben wir die zum Teil mit Luftpolsterfolie ausgestopft und dann hingelegt und also man hat Ewigkeiten dafür gebraucht, aber so hast du dann von Mal zu Mal immer mehr Erfahrung gesammelt und auch was die Vorbereitung der Klamotten anbelangt, was das Abstecken der Klamotten anbelangt, ganz wichtig. Ich meine, wenn du mal so an Schaufenstern vorbeigehst, dann siehst du, dass die Klamotten richtig cool an den entsprechenden Schaufensterpuppen drapiert sind. Wenn du dann selber in den Laden gehst und vielleicht nicht unbedingt die Normfigur hast, guckst du runter und denkst, das ist ein ganz anderes Kleidungsstück, weil es sieht einfach nicht so schön aus, wie das draußen präsentiert wurde. Und es ist letzten Endes bei vielen Klamotten so. Du hast Standardgrößen bei diesen Schaufensterpuppen und ist halt ähnlich wie bei Models, ne? Also, dass es da Standardmaße gibt, das hat ja nichts mit einem, es hat sicherlich was mit einem Schönheitsideal zu tun, ganz klar, aber es hat einfach so, wenn man weiß, so ist der Torso oder das Model geschnitten, dann passen die Klamotten auf jeden Fall oder dafür sind sie konzipiert worden. Und ja, dann wird das halt entsprechend angeglichen. Also es ist ein tatsächlich relativ langwieriger Prozess, sich da so ein bisschen ranzutasten, auch was die Vorbereitung der Klamotten anbelangt. Also in meiner Anfangszeit wurde noch ganz fleißig gebügelt. Jetzt mittlerweile, also das Gängigste ist eigentlich eher so das Steamen, also so mit heißem Wasserdampf. Hier hinten steht so ein Steamer, dieses kleine Ding hier.
Ja, habe ich auch. Hm?
Ist einfach das Pflegeleichteste und es geht halt einfach super fix. Du hast nicht irgendwelche blöden Bügelfalten da drin, ne? Gerade wenn du Hemden oder so machst, dann legst du halt den Arm hier auf das Bügelbrett, da bügelst du drüber und dann hast du an den Seiten immer ganz fiese Kanten. Und das geht mit so einem Steamer halt wesentlich komfortabler. Ja, so bin ich da dazugekommen. Es ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich sage, ich möchte das ausschließlich machen. Das ist eigentlich so das, was ich an der Fotografie, zumindest wie ich die betreibe, auch sehr mag und schätze. Das ist halt einfach so die Abwechslung. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ein ganzes Jahr lang nur Klamotten zu fotografieren. Da macht es einfach die Mischung. Und natürlich fotografiere ich schöne Klamotten lieber. Ich fotografiere auch lieber Frauenklamotten, weil ich halt lieber irgendwie einen Frauentorso anziehe. Das sieht in der Regel auch ansprechender aus.
Und also einer bist du, Martin.
Es ist, also ich habe, weiß ich, wie viele Herren- und Damenklamotten schon fotografiert und ich finde die Damenklamotten, also je nachdem von welchen Designern jetzt die Sachen kommen, sind die schon ansprechender. Also bei den Herren, wo dann, da ändert sich das Design vom Hemd mal ein bisschen, bei den Frauen, die können ja dann auch eher mal mit irgendwelchen Schnitten spielen. Es ist zum Teil natürlich auch eine Herausforderung. Ich hatte auch schon durchaus Klamotten, wo ich dann erstmal Rücksprache nehmen musste, wie wird denn das überhaupt angezogen, weil ich habe es noch nie gesehen. Die Marketingfrau aus der Agentur hat es auch noch nie gesehen und da haben wir uns so ein bisschen durchprobiert. Kann mal spannend sein, aber so lernt man halt auch dazu. Bei Männern ist, wie gesagt, da ist nicht so viel. Ne? Also dann gibt es ja die Hoodies, dann gibt es ja diverse Hosen, mal kürzer, mal länger. Die Schnittform ändert sich mal. Aber ansonsten, also bei Frauen ist schon wesentlich mehr kreativer Spielraum.
Hast du dann auch jeweils eine männliche und eine weibliche Puppe?
Ja.
Ah, oh, cool.
Und was sich tatsächlich am besten eignet, sind tatsächlich die am langweiligsten stehen. Ne? Also die wirklich relativ gerade stehen. Auch so ein Learning aus der Agenturzeit, weil da hatten wir am Anfang Puppen, die stehen dann auch mal, also ich sag mal, das mag vielleicht ganz schön aussehen, wenn dann eine Puppe so da steht im Schaufenster, mag das gut aussehen. Wenn du allerdings dann Klamotten da hast und dann stehen sie auf einmal alle so komisch da, sieht das halt also im Hollowman ziemlich doof aus. Ne? Du möchtest in der Regel, möchtest du ja, wenn du dein Produkt präsentierst, möchtest du das ja so schlicht wie möglich haben, so dass der Kunde sieht, ach, so sehen die Ärmel aus, so ist so ein bisschen die Symmetrie. Und also jede angewinkelte Position, das kann mal gut sein. Es gibt auch durchaus welche, die ziehen das durch, aber guck dich einmal auf den Plattformen um, die es so im Netz gibt. In der Regel sind die alle relativ gerade, weil sich das irgendwie so in den letzten Jahren tatsächlich als die beste Haltung etabliert hat für den E-Commerce. Für Schaufenster ist wieder ganz was anderes. Da finde ich gewisse dynamische Positionen ganz gut. Natürlich sieht es im Schaufenster auch schöner aus, wenn du da, weiß ich, 10 verschiedene Schaufensterpuppen hast und die stehen nicht alle gleich da. Ne? Dann hast du ja gefühlt eingekleidete Soldaten und wenn die so ein bisschen dynamischer und abwechslungsreicher stehen, dann kommt natürlich auch so ein bisschen Leben da rein.
Sehr gut. Was für Kunden sind das, die das so bei dir anfragen? Sind das eher Online-Shops, verkaufen die auf Amazon oder wo verkaufen die? Was sind das für Leute?
Ja, tatsächlich, also zu 95% alles Online-Kunden. Also es gibt wohl welche, die auch so ein bisschen einen Direktvertrieb haben. Einige haben auch einen kleinen Laden, aber das meiste ist halt in der heutigen Zeit sowieso fast alles online. Es sind zum Teil auch recht kleine Marken dabei. Ich hatte vor 2 Jahren hatte ich auch einen, der wollte sich mit einer Marke etablieren, hat leider nicht geklappt. Der hat nämlich das Kordelhemd erfunden. Witzig fand ich einfach die Geschichte. Also er selber ist Anwalt und er fand immer so ein bisschen, also mittlerweile gibt er so ein bisschen diese klassische Standard-Krawattenpflicht. Geht ja Gott sei Dank so ein bisschen, muss man ja nicht mehr. Aber dann hast du halt so ein bisschen die offenen Hemden stehen und da meint er, das fand er nicht so gut. Und eine Alternative gibt's nicht. Ich meine, Fliege ist ganz was anderes. Sieht dann auch schon in den meisten Alltagssituationen komplett overdressed aus. Und dann hat er das Kordelhemd erfunden. Das ist ein Stehkragenhemd und da kommen dann hier so 2 Kordeln raus. Und ich auch erst dachte, da hängt noch eine Kapuze hinten dran. Aber ja, die Idee fand ich, ja, ich wusste jetzt nicht, ob der Markt das braucht. Der hat aber dann tatsächlich auch ein Shooting bei mir gehabt mit Model und allem und war auch cool. Also die Geschichte fand ich halt cool. Ich glaube, wenn du das richtig cool vermarktest, der hatte wohl dann auch irgendwie mit ein paar Influencern zusammengearbeitet, aber das hat sich einfach nicht durchgesetzt. Also der Bedarf ist einfach nicht da gewesen.
Ja. Ist das oft gefragt, dass du so Models oder sowas dabei hast oder ist es so primär, dass du das an der Schaufensterpuppe dann machst?
Also tatsächlich mit Model ist eher die Ausnahme, weil bei vielen Kunden, gerade wenn es irgendwie so kleine und mittelständische Unternehmen sind, dann ist also in dem Moment, wo ein Model dabei ist, wird es halt auch einfach mal teuer. Das ist halt einfach so. Und bei vielen, die gerade irgendwie so in dieser Start-up-Phase sind, die wollen halt einfach schnell irgendwie ein bisschen PS auf die Straße bekommen und dann ihre Produkte einfach mal sauber fotografiert haben. Einige überlegen dann schon, danach noch irgendwie ein Shooting zu machen. Und es gibt auch welche, die machen das dann so, dass sie bei mir die Holloman-Sachen fotografieren lassen und dann arbeiten sie aber noch mit irgendwelchen Influencern zusammen, die dann halt ihre Klamotten in Action zeigen. Was ich absolut legitim und gut finde. Ja, also bei vielen Sachen finde ich es auch gerade so ein Mix aus den Sachen ganz gut. Da hast du ja nicht so, bist ja nicht so auf einen Stil festgefahren. Also ich finde so diese Mischung gerade aus verschiedenen kreativen Umsetzungen durchaus gewinnbringend für viele Unternehmen.
Sehr gut. Wie ist das mit dem Steam? Kommst du damit immer klar oder gibt es auch mal Produkte oder hast du auch mal so Stoffe, wo du sagst, ach, das ist jetzt hier schon, also wird schon schwierig oder allein schon mit Steam wird schwierig?
Also ich bin partiell, das war noch in der Agenturzeit, da bin ich tatsächlich beim Steam mal so ein bisschen an die Grenzen gekommen. Das war so ein ganz, ganz dünner, seidiger Stoff, da bist du verrückt geworden. Und das haben wir dann letzten Endes extern machen lassen von der Wäscherei. Ich glaube, die haben die ganze Nacht durchgesteamt. Die Sachen kamen dann aber auch perfekt wieder zurück. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber da ich jetzt keine Bügelfee werden möchte, ist mir das auch egal. Also ich habe hier im Studio noch kein Produkt gehabt, wo ich dachte, oh, da komme ich ja gar nicht weiter. Ich sage mal, letzten Endes, wenn der Stoff besonders widerspenstig ist, also zum Teil probiere ich es dann natürlich auch, wenn es mit dem Steamen nicht geht, dann vielleicht noch mit dem Bügeleisen mal drüber, je nach Stoffart. Also gucke ich dann halt vorher, weil ich sage mal, ein Fotomuster vom Kunden habe ich bisher noch nicht kaputt gemacht, habe ich auch zukünftig nicht vor, das zu tun. Und ja, bisher hat soweit alles geklappt. Hin und wieder muss man halt noch sehr lange steamen oder ich meine in der gröbsten Not und wenn das jetzt nicht so ein besonders heftiges Muster da drauf ist, kannst du ja immer noch in der Postproduktion so die letzten Falten reduzieren.
Sehr gut. Ist das auch oft gefragt, dass die Leute bei dir irgendwelche besonderen Posen haben wollen oder gibt es deine Schaufensterpuppe her oder ist es immer so gerade runter?
Tatsächlich nur gerade runter. Die wollen aber auch nichts anderes. Also ist aber auch bisher noch nie nachgefragt worden. Also ich habe tatsächlich, hatte mir mal eine Puppe gekauft, die gerade Arme haben sollte. Aber dann war der eine Arm so ein bisschen dynamisch angelehnt. Also habe ich dann auch reklamiert. Da meinten sie, ich soll es zurückschicken, aber dann haben sie selber eingesehen, ja, das Porto ist ja viel teurer als die Puppe selber. Dann haben sie mir die dagelassen. Also ich habe jetzt theoretisch, weil der restliche Korpus ist der gleiche. Also ich habe jetzt so gesehen, also einen angewinkelten Arm hätte ich noch da. Das ist aber dann auch alles an kreativen Spielmöglichkeiten, was das anbelangt. Wenn jetzt einer wirklich, was weiß ich, irgendwie einen Arm so ein bisschen hochgezogen haben möchte oder die Arme so ein bisschen nach vorne, was auch immer. Ja, ich meine, zur Not könnte ich es dann auch in Photoshop noch lösen, ne? Dass du dann halt über Verformen dahin biegst. Aber ist bisher tatsächlich nicht angefragt worden.
Okay, sehr gut. Was für Equipment? Gehen wir mal so ein bisschen aufs Equipment ein. Wenn jetzt die Leute so eine Kamera haben, Objektiv haben, was sagst du, was wäre so für Kleidungsstücke, so ein normaler Abstand, was für Objektiv, Brennweiten, was nutzt du dafür immer in der Regel?
Also da habe ich tatsächlich so ein bisschen die Erfahrung aus der Agenturzeit übernommen. Wir haben da eigentlich gefühlt alles mit so einem 70-200 durchgezogen. Natürlich dann so das Edelste, je nach Marke. Wir haben in der Agentur mit Canon fotografiert. Ich selber fotografiere mit Nikon.
Vorteil also wechseln, Marketing?
Nein, auf gar keinen Fall. Vorteil von einem Zoom-Objektiv ist tatsächlich, du hast mal ein größeres, mal ein kleineres Kleidungsstück und musst nicht permanent den Abstand wechseln. Das ist ganz angenehm. Und natürlich solltest du immer möglichst formatfüllend fotografieren. Man, da finde ich so ein Zoom halt wirklich angenehm. Also gerade wenn du wirklich sehr, sehr viele Produkte hast, die zum Teil, dann hast du mal ein Hoodie dabei, dann hast du mal irgendwie nur so ein T-Shirt, dann irgendwie auch mal ein Longshirt, irgendwas in der Richtung. Also wenn die Sachen permanent in der Größe variieren, dann finde ich ein Zoom halt, ein Zoom-Objektiv wesentlich angenehmer. Wenn ich allerdings jetzt so Klamotten habe, wo eh nur alle gleich sind, wie jetzt bei einem T-Shirt-Job oder so, dann kannst du natürlich auch irgendwie, also ich sag mal so ab 100 Millimeter finde ich schon angenehm. Also mit einer Normalbrennweite oder einem Weitwinkel, ich meine Weitwinkel schon mal gar nicht, aber ich sag mal so definitiv über 50 Millimeter bei einem Vollformat würde ich schon gehen, um halt wirklich saubere Proportionen zu haben.
Jawohl, sehr gut. Dann hallo an Capitol Pix und an alle, die natürlich zuschauen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt an den lieben Martin, er beantwortet sie gerne. Dann sehr gerne einmal rein damit, alles zum Thema Produktfotografie, Holoman-Fotografie. Wie sieht's mit Lichtern aus? Machst du alles in Tageslicht oder wenn man schon hinten sieht, Softboxen, Blitz, was ist so the way to go?
Also für mich tatsächlich ausschließlich Blitz. Nichts anderes. Also Tageslicht würde ich vielleicht nehmen, wenn ich in Kalifornien arbeiten würde. Aber hier in Deutschland sind wir ja dann doch sehr, sehr wechselhaft unterwegs, was so die Helligkeit, die Farbtemperaturen etc. anbelangt. Also wenn ich mich darauf verlassen würde, dann würde ich mich, glaube ich, eher erschießen. Also von daher mit Blitz, du hast permanent gleiche Arbeitsbedingungen, bist vollkommen wetter- und Tageszeiten unabhängig. Das ist eigentlich so für mich das Schönste. Ich kenne es allerdings auch nicht großartig anders. Also ich habe, ich fotografiere auch gerne mal ohne Blitz, aber dann halt nicht, wenn es irgendwie um Produktfotografie geht. Es kann mal eine gute Stimmung sein, keine Frage, aber in dem Moment, wo ich vergleichbare und vor allen Dingen reproduzierbare Ergebnisse produziere, dann muss wirklich alles rundherum passend gleich sein.
Jawohl. Wie viele Blitz nutzt du, wenn du so eine Holoman-Fotografie machst?
Also bei Holoman reichen eigentlich zwei. Und tatsächlich so ein mega langweiliges, wie so ein Repro-Licht von vorne, also eine Kamera in der Mitte, links und rechts eine Softbox, die am besten möglichst groß. Und dann kannst du noch neben die Schaufensterpuppe kannst du hier noch so einen Auffäller stellen, das dann noch so ein bisschen zurückreflektiert, weil dann hast du auch keinen zu krassen Lichtabfall. Es hängt natürlich auch immer so ein bisschen von den Konditionen des Studios ab, ne? Also wenn du natürlich ein riesen Studio hast, dann sollten die Auffäller relativ nah dran stehen, weil du da natürlich wesentlich mehr Lichtverlust hast. Wenn du in so einem kleinen Studio mit geringer Deckenhöhe wie bei mir fotografierst, musst du gar nicht so wahnsinnig viel aufhellen.
Jawohl, aber sieht man schon, für all die Zuschauer hier, ordentliches Equipment ist auf jeden Fall am Start beim Martin hier. Softboxen ohne Ende, dann hier sogar mit Schwenkarm bei dem hinteren Licht. Kommt das oft ein Einsatz da hin?
Ja. 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 So ein Geigenstativ. Also den brauche ich jetzt für die Holoman nicht wirklich, aber der ist für die Produktfotografie mega schön, weil wenn ihr dir irgendwie so ein, ich mache ja auch ziemlich viel Food, wenn ihr dann irgendwie so ein Tisch, so ein Setting aufbaust und du möchtest dann ein Licht von oben oder von schräg hinten haben, dann steht halt nicht einfach mitten im Weg ein Stativ, sondern kannst du schön von der Seite kommen. Und das Angenehme ist, du kannst es in der Höhe halt so verstellen und der Winkel bleibt halt immer gleich. Das ist halt wirklich das Angenehme, ne? Also wenn du mit einer anderen Lösung arbeitest, es gibt ja diese Dinger, gibt es ja auch so ein normaler Boomarm. Ja. Weiß nicht, ob du den kennst.
Kenn ich.
Wenn du da allerdings den neigst, dann geht natürlich der Blitzkopf entsprechend mit. Ne? Den kannst du zwar zurückkorrigieren, bei dem Ding hier ist es ja dieses Parallelogramm-Prinzip. Also Winkel und so bleibt alles gleich, finde ich sehr angenehm, damit zu arbeiten.
Jawohl,
kannst du auch nicht ausschließlich nur im Studio verwenden, weil das Ding habe ich auch noch nie mitgenommen, das werde ich auch nicht mitnehmen.
Das glaube ich dir. Genau dazu passend gerade eine Frage reinbekommen von Capitol Pix. Wie sieht es mit Outdoor-Fotografie aus? Gibt es bei dir auch, sage ich mal, irgendwelche Produkte, die dann auch Outdoor fotografiert werden sollen? Gab es das bei dir öfters mal?
Also Produkte eher...
Das Fahrrad zum Beispiel, ist das mal? Irgendwie gab es da nicht ein Foto?
Fahrrad habe ich aber hier fotografiert.
Davor hatten wir doch, glaube ich, mit diesem Wimpel, da war doch auch was draußen, bin ich der Meinung, oder? Oder war alles im Studio?
Ich meine, wir haben alles im Studio gemacht.
Aber wird das Produkte? Nachgefragt so? Mal draußen bisher?
Ganz selten. Also ich habe letztens einen Kunden gehabt, der Kunde heißt Treeback. Nimmt keiner wahr, hat man aber schon mal gesehen. Also gerade in Großstädten im Sommer um Bäume sind ja diese Wassersäcke, ne, wo halt ein Haufen Wasser reinkommt. Und die Säcke geben dann so nach und nach Wasser ab, damit die Bäume, gerade wenn ein richtig heißer Sommer ist, wo kaum Niederschlag da ist, dass die halt permanent mit Wasser versorgt werden. Und da sollte ich dann im Februar so tun, als wenn Sommer wäre. Und dann haben wir draußen halt fotografiert. Dann hatte ich mal, genau, das ging nicht im Studio zu fotografieren. Ich hatte mal Gefahrgut fotografiert. Das war von so einem Chemiehersteller, die wirklich eine relativ abgefahrene Lagerhalle hatten. Also überall bei den Ausgängen so eine hohe Stufe. Auch zum Klo hin. Also wer ein Grobmotoriker ist, der fliegt da wahrscheinlich 10-mal am Tag. Jeder Übergang von jeder Halle, weil Hintergrund ist, wenn da irgendwie ein Fass oder eine Säure oder irgendwas ausläuft, dann bleibt das nur in dieser Halle drin. Ja? Und natürlich kann das nicht transportiert werden. Ich möchte so ein Kram auch nicht bei mir im Studio haben. Und da war es dann halt so, dann muss das Studio halt in die Lagerhalle kommen. Und war auch ganz cool. Das war kein aufwendiger Job. Also war auch nicht mega kreativ. Es war einfach irgendwie so Kanister fotografieren und das war's. Bei Produkten ist es tatsächlich eher die Ausnahme. Aber ich mache ja noch Food- und Restaurantfotografie. Und ich meine, Restaurantfotografie geht natürlich ausschließlich außerhalb des Studios. Und also da bin ich tatsächlich recht viel, recht mobil unterwegs. Und da ist dann auch, also da habe ich mir dann jetzt auch direkt ein neues Auto für zugelegt, weil das alte wurde langsam ein bisschen eng.
Jawohl, Martin. Ja, ich habe ein paar mehr Blitze gekauft. Da brauche ich gleich direkt ein neues Auto, damit das alles reinpasst, ne?
Natürlich, so ist das.
Ja, jeder hat irgendwie einen Zweitwagen oder ein neues Auto für, was weiß ich, Familienzuwachs. Und Martin, ja, ich habe ein neues Objektiv gekauft. Ich brauche da ein neues Auto für.
Ja, so große Objektive habe ich jetzt auch.
Aber viele, viele. Wenn du halt Outdoor mal was fotografierst, wie sieht es dann aus mit dem Blitzen? Nimmst du ja mit? Hast du dann so Akkublitze oder wie machst du das? Oder machst du dann nur alles mit Tageslicht?
Also grundsätzlich, was ich eben schon sagte, also um wirklich da die volle Kontrolle zu haben, nehme ich halt die Blitze immer mit. Wenn ich weiß, also ich kläre auch im Vorfeld ab, ob da Strom ist. Natürlich gibt es kein Restaurant ohne Strom.
Aber in Outdoor zum Beispiel, wenn es mal angenommen ist, was im Garten oder so?
Ja, ich hatte tatsächlich letzte oder vorletzte Woche, als ich in dieser Tapas-Bar gewesen bin, da haben wir zwar drüber gesprochen, dass wir die Fotos nur innen in der Bar oder vor der Bar machen, aber irgendwann in der Briefing-Phase kam auch so die Idee, ja, wir könnten ja auch draußen, weil die haben so ein riesiges Outdoor-Areal mit Terrasse und 50 Tische ungefähr. Und da meinte er, ja, da könnte man das ja auch da machen. Ja, gut, ich fange jetzt nicht an, irgendwie 50 Meter Stromkabel nach draußen zu legen. Also hätte ich dabei gehabt. Aber es ist ja auch wegen der Stolpergefahr ein bisschen ein Problem. Und ich will jetzt nicht 80 Rollen Panzertape da irgendwie verkleben, nur damit da irgendwo ein Stromkabel liegt. Da habe ich dann tatsächlich eine Akkublitzanlage zusätzlich mitgenommen. Aber das sind so Sachen, deswegen ist halt so ein Briefing im Vorfeld ganz wichtig, um da abzuklären, was brauche ich nicht. Weil natürlich nehme ich immer mehr mit, als ich wirklich am Shooting brauche, weil es kann ja mal ein Blitzkopf ausfallen, ist letztens auch passiert. Deswegen ist ganz gut, wenn ich zwei Sachen, zwei Blitzköpfe oder drei brauche, habe ich in der Regel immer fünf dabei, um da auf Nummer sicher zu gehen. Und ja, bei dem Shooting in der Tapas-Bar war es dann halt auch so, dann haben wir das eine Set in der Bar stehen lassen und da bin ich mit den Akkus, mit den Akkublitzen rausgegangen und habe da weiter fotografiert. Aber normalerweise eigentlich, also in Restaurants grundsätzlich alles mit Strom und alles ausschließlich mit Blitz. Bei Restaurants kann es natürlich sein, so war es auch da, war dann halt eine Mischung aus Tageslicht oder Kunstlicht und dann noch reingeblitzt. Dadurch sehen natürlich die Lebensmittel schön und auch farbneutral aus und der Hintergrund hat dann halt die Stimmung, die der Laden halt hat. Und der war halt so ein bisschen gelb, orange, rot. Das waren so die Hausfarben von denen und so, also die Mischung dann, die macht es dann eigentlich auch.
Jawohl, sehr gut. Ja, mit ordentlich Equipment, da hast du schon erzählt, 3, 5 Blitze, dies und man sieht ja dein Studio da. Kannst du grob überschlagen, du bist ja schon ja sehr viele Jahre da am Start, was dein gesamtes Kamera-Equipment grob gekostet hat?
100.000?
100.000, Martin!
Ja, denke ich schon.
Da hast du ja aber was reingesetzt, Mensch.
Ja gut, ich habe natürlich, das habe ich nicht innerhalb der letzten 5 Jahre gekauft. Ne? Also ich habe vor gut 25 Jahren angefangen, im Studium erste Blitzanlage gekauft und dann immer nach und nach dazu gekauft. Dann gab es ja damals noch die schöne Fotokina, wo auch immer eine super Gelegenheit war, da noch zu kaufen, habe ich tatsächlich sehr viel gekauft. Und ich habe tatsächlich, das war einer der Tipps von den Professoren, kauft euch nicht alles, was es so gibt, macht es immer so ein bisschen jobbezogen. Ja, also natürlich, ich meine, wir kennen das alle, Fotografie ist ein mega Hobby, das ist auch nach wie vor mein absolut liebstes Hobby, deswegen liebe ich ja den Beruf so. Aber natürlich kannst du für ein Hobby unfassbar viel Geld ausgeben, ne? Und also ich kann mich in den letzten 35 Jahren nicht an Weihnachtsfest erinnern, wo ich nicht irgendwas für die Fotografie bekommen habe. Aber da muss man natürlich irgendwann auch mal gucken, was braucht man, was braucht man nicht. Und dann kommt hier wieder ein neues Objektiv raus und das wäre auch geil. Ja, nutzt du das, nutzt es nicht. Deswegen also in den letzten 15 Jahren bin ich da schon wesentlich bewusster dran gegangen. Am Anfang war natürlich, ja, das muss ich haben, das muss ich haben, das könnte ich auch gebrauchen. Also es ist halt so, muss halt jeder für sich selber entscheiden. Deswegen, also es ist schon sehr viel zusammengekommen. Gott sei Dank, gerade von der Blitzanlage, es läuft auch noch alles, was ich von einigen Kameras nicht mehr behaupten kann, was ich von einigen Objektiven, die ich mir damals gekauft habe für viel Geld, die kann man halt heutzutage auch nicht mehr benutzen. Ne? Was damals an der analogen Fotografie, ich bin ja ein paar Tage älter.
Du bist jung und knackig, Martin, man.
Ja, genau. Was an der analogen Kamera ein perfektes Objektiv gewesen ist, in dem Moment, wo dann so die ersten digitalen rauskamen und die Chips immer besser wurden, ja, umso mehr merktest du so ein bisschen die schwarzen Flecken von den Objektiven, ne? Also wo sie ihre Schwächen hatten. Und anfangs war ja mein Gedanke, ja, cool, kaufst dir
jetzt nur noch Nikon, jetzt hast du schöne Objektive und die kannst du dann noch immer behalten. Ja, in dem Moment, als eine höherwertigere Kamera dazu kommt, ja cool, kannst du doch wieder alles neu kaufen. Das ist halt einfach so.
Ja, ja, schade. Also auch bei Canon, wo wir dann zu Spiegellosen gewechselt sind, dann haben sie ja natürlich dieses RF von IF auf RF. Dann kannst du natürlich, ja klar, du kannst halt diesen Mounter-Adapter dann nehmen, aber dann auch klobiger, größer, Fokus langsamer und so, ist ja auch nicht so geil alles, ne?
Das ist richtig, ja.
Wie sieht's aus mit, Entschuldigung, was soll ich noch sagen?
Ja, nee, mach mal.
Wie sieht's aus mit deinem Diplom-Fotodesign? Hast du dort auch das Blitzen und alles gelernt oder ging es da erstmal primär, sag ich mal, nur um Blende, ISO, Verschlusszeit und Bildaufbau oder hast du das dort alles mitbekommen?
Also tatsächlich gab es Leute, die vorher eine Fotografenausbildung gemacht haben und Bedingung fürs Studium war, du musstest vorher ein mindestens dreimonatiges Praktikum bei einem Fotografen, Fotostudio, was auch immer gemacht haben. Also das Fotografieren lernst du da so gesehen nicht. Du solltest das vorher können. Natürlich wird das dann nochmal vertieft, zum Teil auch echt wissenschaftlich. Also das war auch nicht so meins. Es war interessant, weil ich einige Sachen dann auch so oder so schon gelesen habe und dann hast du es da nochmal praktisch live präsentiert bekommen. Also du hast im Studium, ging es in erster Linie darum, sich in verschiedenen Feldern auszuprobieren. Also sei es jetzt Modefotografie, Produktfotografie, Foodfotografie, Bildjournalismus, Kunstfotografie war eher so, ja, war eher so ein Nischenthema. Und das war eigentlich ganz schön, weil du konntest natürlich ohne einen Auftragsdruck, konntest du dich in verschiedenen Sachen ausprobieren. Also es war eine sensationelle Zeit. Natürlich relativ kostspielig, kann man sich denken, gerade wenn es noch analog gewesen ist. Du hast dann da halt auch gelernt, richtig hier im Labor zu arbeiten, mit Schwarz-Weiß, mit Farbe. Und es war schon schön. Also du konntest also die Sachen, die du damals noch richtig schön auf Film gemacht hast, konntest du dann halt auch selber entwickeln. Ich war grundsätzlich nicht böse, als dann irgendwann das mit den Fotodruckern von der Qualität so gut gewesen ist, dass man sich nicht mehr eine Nacht nach der anderen um die Ohren schlagen musste, um dann halt nachts im Fotolabor zu sein, weil tagsüber waren die immer mega ausgebucht und da konntest du auch nicht wirklich arbeiten. Nachts war eigentlich ganz gut. Und dann hast du dich da bis dann irgendwie um 20 Uhr hin und dann, je nachdem, 3, 4 Uhr morgens wieder zurück. Da hast dann da deine Kiste mit Fotoabzügen gehabt und das hat man da so gelernt. Aber es ging vor allen Dingen halt um Gestaltung, wie du an einige Sachen rangehst, dann auch, dass du lernst, Angebote zu schreiben, was, sagen wir mal, aus heutiger Sicht vollkommen illusorisch gewesen ist. Na, also da konntest du schreiben, was du wolltest, ne, wurde dann mal alles abgenickt. Weil zum Teil einige Professoren selber nie wirklich in der realen Welt gearbeitet haben. Ne? Die sind nach dem Studium, haben da irgendwelche Kunstprojekte gemacht und dann sind sie irgendwann Professor geworden. Also die haben vom wahren Leben und richtig von Arbeit mit Kunden, mit Agenturen, haben die überhaupt keine Ahnung gehabt.
Gar keine Ahnung.
Also es gab schon einen, das war dann letzten Endes auch einer von meinen zwei Diplomprofessoren. Der war wirklich jahrzehntelang ein guter Werbefotograf mit Studio in Düsseldorf und bei dem war es halt anders. Ne? Der konnte einem wirklich auch so ein bisschen Agenturinternes erzählen. Dann haben wir auch Exkursionen gemacht zu Werbeagenturen, zu den ganz großen Agenturen, wo du also als Einzelner niemals einen Termin kriegst. Ne? Also da musst du schon irgendwie ein bisschen renommierter und bekannter sein, dass sich da die Artdirektion überhaupt für dich interessiert. Also der konnte einem wirklich viel mitgeben, aber das war einer von nicht ganz so vielen. Und ich hatte noch eine mega gute Dozentin, die war keine Professorin, die war so als Gastdozentin da bei der Food-Fotografie. Und da habe ich echt bei Food dann auch wirklich Blut geleckt, weil sie ist seit Jahren Fotografin für Dr. Oetker.
Cool.
Und also was ich an ihr toll fand, war so die Leidenschaft. Und ja, im Studium sah es dann halt so aus, sie hat uns ein Thema gegeben. Dann haben wir in der Fachhochschule haben wir dann halt ein riesiges Fotostudio gehabt mit, ich glaube, 8 verschiedenen Plätzen. Und dann hast du dich so in 3er- oder 4er-Teams zusammengetan und hast dann halt das nachfotografiert. Hast dann irgendwie 4 Stunden Zeit gehabt für das Thema. Und so konnten wir dann halt auch ein bisschen die Rollen durchwechseln. Einer war mal der Fotograf, dann Assistent, dann Food Designer oder Food Stylist. Und das war echt cool. Und das hat echt Spaß gemacht. Deswegen, da habe ich dann gemerkt, ach so, Food ist eine richtig, richtig feine Sache. Muss man aber halt auch ein Händchen für haben. Und es ist halt auch, wie bei vielen anderen Bereichen in der Fotografie, du brauchst echt viel Erfahrung. Ja, und das kommt halt wirklich so über die Zeit. Und
ach, Essen habe ich jeden Tag vor mir.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Es fotografiert ja auch jeder Tag, jeden Tag irgendwie Essen. Und ich bin tatsächlich ein bisschen zusammengezuckt, als ich gerade letztes Jahr, als es dann mit KI losging und dann so die ersten Horrormeldungen im Internet gehört habe, ja, und hier Food-Fotografie, das ist ja kaputt, dachte ich tatsächlich dann auch. Weil ich meine, wenn du einen schönen Schokokuchen fotografiert haben möchtest oder du brauchst nur ein Bild von einem schönen Schokokuchen, ja, dann musst du ja keinen Fotografen mehr für beauftragen. Das ist halt einfach so. Dann musst du halt die richtigen Sachen eingeben und dann kriegst du da was KI-generiertes, was unfassbar gut aussieht. Da musst du erstmal einen Fotografen finden und einen Foodstylisten, der das so hinbekommt. Das muss man einfach sagen. Deswegen dachte ich, naja, komm, Foodfotografie ist durch. Dann habe ich ja aber über den Christian Buchleiter, der einer deiner Kunden ist, mitbekommen, ach, das läuft ja eigentlich ganz gut, so gerade für Restaurants. Denn natürlich, logisch, ein Restaurant möchte ja keine KI-generierten Bilder haben, also noch nicht. Weil letzten Endes, warum gehst du in das Restaurant? Weil das Restaurant hat das Essen und das ist das Besondere. Natürlich darf das ein bisschen aufgehübscht sein, das ist okay, aber es muss ja ein kausaler Zusammenhang da sein. Und meistens sind ja die Leute, die das Essen zubereiten, die machen das dann genau so und so. Und also von daher, der Markt ist tatsächlich wesentlich größer, als ich dachte. Hätte ich am Anfang nicht geglaubt, aber ich bin dann tatsächlich über die Live-Calls mit dir und wo dann halt auch der Christian häufig berichtet hat, dachte ich mir, oh, das wäre ganz cool. Und dann habe ich das mal ausprobiert und macht Spaß und läuft gut.
Sehr gut, da hat die alte Dozentin doch da damals schon mal einen guten Weg in die richtige Richtung gemacht. Aber ja, das mit der KI, das war schon vor 2 Jahren, wird schon immer gesagt, dass die KI das ablöst. Aber letztendlich, man muss sich ja auch theoretisch da auch ein bisschen reinfuchsen und so. Da hat ja auch kein Restaurantbesitzer immer Zeit und Lust zu. Dann buche ich mir da lieber einen guten Fotografen, der macht das halt einmal und dann ist auch fertig, ne? Bevor ich da mir 1000 Programme runterladen muss, YouTube-Tutorials, wie mache ich das, wie generiere ich das. Dann natürlich auch nur mit der Handykamera, ne? Wir wissen, klar, teilweise kann er auch, wenn die Perspektive passt, Licht passt, kann das auch gute Ergebnisse führen, aber eine Kamera hat natürlich immer noch eine bessere, viel bessere Qualität. Und was mir Rolf Lessmann nochmal bei seiner Arbeit, da macht er dieses Fotostacking sehr häufig, da sieht es natürlich nochmal um einiges schärfer und besser aus. Das kriegt halt eine Handykamera nicht hin. Da wollte ich dich auch ein paar Sachen fragen, aber bevor ich das hier ein bisschen drüber gehe, Capitol Pix schreibt, Ton ist weg.
Bei wem? Also ich höre dich.
Okay, ist wieder da, schreibt er. Aber er hat auch direkt eine Frage. Auf welcher Uni warst du? Ist das eine private oder öffentliche Uni gewesen? Und wo ist die? Was ist das für eine?
Ich war in der Fachhochschule Dortmund, Fachbereich Design. Es gab tatsächlich, ich hatte mich deutschlandweit umgeguckt. Ich selber komme aus Köln, deswegen war Dortmund natürlich schön um die Ecke. Also reines Fotodesign gibt es tatsächlich nicht so wahnsinnig viel. Gab es noch in Bielefeld. Dortmund war eigentlich so das, wo ich unbedingt hin wollte, weil da ein Dozent gewesen ist. Von dem hatte ich in meiner Jugend schon die ersten Fotobücher gelesen. Also es war in meinen Augen echt so eine Ikone. Und dann dachte ich mir, cool, wenn du da bei dem studieren könntest, war so ein bisschen vergleichbar mit Dumbledore von Hogwarts. Also der sah
auch hingegangen und dann auf die Knie.
Also der war schon cool, den dann mal live zu erleben. Ich habe tatsächlich auch im Grundstudium bei ihm noch studiert. Danach ist er dann in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Und das war so meine Entscheidung für Dortmund. Also kann ich nur empfehlen. Parallel kann ich aber definitiv auch empfehlen, die Augen nach anderen Dingen. Fotocoachings, ganz wichtig. Also wenn es sowas damals schon gegeben hätte in der Form, hätte ich es gemacht, weil das war zumindest damals zu meiner Zeit Ich habe Anfang des Jahrtausends da studiert. Waren so Sachen wie Selbstvermarktung, Online-Marketing gab es noch gar nicht. Das waren so, da konntest du dir mal so einen Kurs dazu buchen, auch was für Versicherungen wichtig sind, worauf man bei dem einen oder anderen achten sollte. Das war alles so was, ja, konntest du einen Kurs belegen, musstest du aber nicht, gibt's auch keinen Schein für. Und ich meine, die Leute, die halt nur ihre Scheine sammeln, um dann möglichst schnell ein Diplom zu machen, die nehmen halt nicht wahnsinnig viel mit. Ich hatte halt diesen Kurs noch gemacht, weil es gibt so viele Sachen, die du halt auch rein rechtlich wissen musst oder solltest. Deswegen also da links und rechts die Augen aufzuhalten, auch so ein Online-Coaching oder so eine Zusammenarbeit wie mit Edmund, muss ich sagen, also die Kombination aus allem, also fachlich definitiv ist das Studium gut, aber ich sage jetzt auch nicht, dass das der Königsweg ist, also weil es gibt so viele Möglichkeiten und es gibt so viele Fotografen, die auf ganz verschiedenen Nebenwegen auch zu unfassbar tollen Ergebnissen gekommen sind. Also muss halt jeder so ein bisschen für sich selber entscheiden, ne? Also eine Fotografenausbildung, da raten mittlerweile selbst ausbildende Fotografen von ab. Da würde ich tatsächlich eher zum Mediengestalter oder so raten. Da bist du ein bisschen flexibler. Aber also, wer sich im Studium interessiert, also Dortmund kann ich nur empfehlen, nach wie vor einen sehr guten Ruf, die Fachhochschule, und Bielefeld ist auch gut, aber von Dortmund weiß ich halt einfach am meisten.
Ja, also heutzutage, also am Wochenende war ja Nicole Hauke meine Kundin hier im Studio, die hat ja auch eine Ausbildung gemacht als Fotografin, macht auch sehr gute Arbeit, aber ihre Freundin, die sie auch reingebracht hat zu mir, Victoria, die hat keine Ausbildung gemacht, ja, und die macht auch wundervolle, richtig tolle Kunstporträtfotos, so Fine Art. Und da holt sich Nicole auch immer Tipps, also obwohl gar keine Ausbildung hat. Ne? Also ob das jetzt eine Ausbildung, das Studium ist oder autodidaktisch, letztendlich kommt es halt aufs gute Ergebnis drauf an. Ne? Aber wenn das, wenn sich ja da jemand interessiert, da kann er sich das in Dortmund ja mal anschauen da.
Auf jeden Fall.
Dann noch eine Frage von Capitol Pix. Was ist besser, spiegellos oder Spiegel? Du hast ja wahrscheinlich beides schon hinter dir, ne?
ich stehe jetzt gerade vor der, weil ich muss mir definitiv noch eine zweite Kamera zulegen. Und da gibt es bei Nikon gibt es eigentlich nur zwei, die in Frage kommen. Tatsächlich stehe ich zwischen spiegellos und Spiegelreflex. Also grundsätzlich muss das jeder für sich selber entscheiden. Bei mir ist es tatsächlich so, ich weiß, dass natürlich die Zukunft auf spiegellos geht, aber wenn ich jetzt die Unterschiede der beiden Kameras heranziehe, dann punktet die spiegellose bei allen möglichen Sachen, Reportage, Lowlight, Bildstabilisator, Filmaufnahmen und. Alles Punkte, die ich in meinem Berufsleben momentan nicht brauche. Ja, und weil dann sind wir auch wieder bei dem Thema, wenn ich mir jetzt eine Spiegellose hole, dann kann ich mir zwar auch diesen Adapter holen, um meine bisherigen Objektive daran zu adaptieren. Langfristig müssen dann ja doch wieder alles neue Objektive her, und das hat für mich momentan in meiner jetzigen Arbeit null Mehrwert. Deswegen wird es bei mir tatsächlich noch eine Spiegelreflexkamera. Wenn ich aber heute noch keine Kamera hätte und mir eine kaufen wollen würde, würde ich mir definitiv keine Spiegelreflexkamera kaufen.
Ja. Ja, weil die Spiegellose wird einfach die Zukunft, und dann, wenn du jetzt eine Spiegelreflex holst, dann bist du halt ja auf dem absteigenden Gleis, ne? Weil die Objektive werden langfristig ja dafür eingestellt. So, dann musst du halt alte Objektive dann online irgendwie bei eBay kaufen, das ist alles scheiße. Da muss man lieber gleich das Neue. Aber natürlich wird es auch besser werden mit dem Spiegellosen, aber klar, einigen Punkten hat die Spiegelreflex noch so ein bisschen die Nase vorn.
Ja, wie gesagt, es kommt auf den Arbeitsbereich an. Ich bin zu, sagen wir, 98% im Studio. Also ich brauche keinen Bildstabilisator. Autofokus brauche ich auch nicht. Verwende ich auch nicht. Weil macht im Studio einfach keinen Sinn. Und Film bin ich noch nicht. Ich sage nicht, dass ich da in 5 Jahren das nicht noch erweiternd hinzunehme. Abgesehen davon, wenn ich mal irgendwas filmen wollen würde, kann ich das natürlich auch mit der Spiegelreflexkamera machen. Also da sind die Filmfunktionen auch gut. Bei der spiegellosen sind sie besser, keine Frage. Aber das, was ich auch vor 10 Minuten schon gesagt habe, also wenn dann der Bedarf da ist, ja, dann gibt es auch irgendwann eine spiegellose, ganz klar. Aber mir geht es jetzt ja darum, ich brauche jetzt eine Zweitkamera, weil, also bisher in der Studiofotografie, wenn meine Kamera ausfällt, ja, mein Gott, dann kaufe ich mir morgen eine neue oder fotografiere ich weiter. Und wenn ich jetzt permanent bei irgendwelchen Food-Shootings irgendwo vor Ort bin, alles aufgebaut habe und dann versagt die Kamera, das wäre ziemlich blöd und auch aus meiner Meinung sehr unprofessionell, dann zu sagen, ja, ich könnte jetzt mit dem Handy weitermachen, ich baue aber besser alles ab und vielleicht können wir das nächste Woche nochmal wiederholen. Ich glaube, dann war es der erste und letzte Job für den Kunden und er wird auch, glaube ich, nicht zufrieden sein, weil auch ich würde es sehr unprofessionell finden, was das anbelangt. Deswegen will ich da jetzt auf jeden Fall zumindest ein Backup haben. Und momentan sind die Preisunterschiede auch einfach noch sehr groß. Ne? Also wenn du was Vergleichbares in der Qualität haben willst, also musst du zumindest bei Nikon circa 3.000 Euro mehr auf den Tisch legen. Mit dann noch dem ganzen Kram, was dazugehört. Von daher macht das in meinen Augen momentan für mich keinen Sinn. Aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung, zugeschnitten auf meinen Verwendungszweck.
Ja, also ist ja gerade beim Wechsel jetzt gerade, deswegen, die sind ja auch nicht so schnell immer bei so einem kompletten Wechsel, jetzt die Kamerahersteller, deswegen spiegellos ist ja noch relativ frisch in dem Bereich, dass jetzt alle natürlich dann ja jahrzehntelang mit Spiegelreflex fotografiert haben, das muss sich ja natürlich jetzt erstmal so ein bisschen entwickeln, dann wird es auch günstiger und so. Aber wer jetzt auf jeden Fall eine neue Kamera holt, entweder ganz billig, dann natürlich dann eine Spiegelreflex, damit man erstmal testet, oder wenn man es gleich richtig machen will, dann gleich spiegellos, dann spart man auf die lange Sicht, spart man dann, wenn man da nicht so viel Geld für neue Objektive später wieder aufgeben muss und so, dass man da schon mehr Sinn. Oh Mensch, Rolf hier auch am Start. Kamera ist richtig auch nur ein Werkzeug. Der Mann hinter der Kamera ist, beziehungsweise auch die Frau hinter der Kamera ist natürlich immer das Wichtigste. Und wenn der Rolf schon gerade jetzt drin ist, hat er letztes Mal mit ihm beim Fototalk mit Fotostacking drüber gesprochen. Das fand ich ganz interessant, weil ich das nicht so bisher selber getestet habe. Das will ich mal auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren. Wie sieht es bei dir aus in der Produktfotografie? Nutzt du Fotostacking? Hast du das mal genutzt oder ist da noch gar nichts in Berührung mit dir gekommen?
Ja, doch, ich bin schon in Berührung gekommen. Also gerade wenn es Motive sind, die halt unfassbar klein sind, die aber von vorne bis hinten scharf sein müssen. Ich hatte mal für ein, wie heißt denn die denn jetzt? CBD, diese Hanfgedönse da.
Ah, da hast du richtig erstmal hier ein mitgenommen.
Nee, ich kam mir aber so vor, nachdem ich so fotografiert habe, weil ich musste dem Zeug recht nahe kommen. Und das waren halt so diese kleinen Blüten oder Knospen oder wie die heißen. Ich bin in der Szene bin ich nicht so drin. Die waren aber zum Teil echt.
Du doch nicht so, Martin.
Der wollte die halt echt riesengroß fotografiert haben. Also ich habe es dann mit einem 100er Makro fotografiert und da hast du wirklich einen tiefen Schärfenbereich von, ja, gefühlt 2 Millimeter. Und da habe ich, glaube ich, jedes Ding mit 7 Bildern gemacht und dann halt über Fotostacking. Das geht sehr gut. Ich bin aber froh, wenn ich es nicht machen muss, weil das ist halt immer wieder mal noch ein Schritt mehr. Oder bei Schmuckfotografie habe ich es auch schon gemacht. Also ich finde, das ist eine coole Sache. Es läuft ja mittlerweile auch recht gut und stabil über Photoshop. Aber also am liebsten mag ich tatsächlich Bilder, wo man nicht wirklich viel dran machen muss. Also da sind wir wieder bei der Food-Fotografie. Ich finde es sehr angenehm, wenn du wirklich noch so kleine Sachen, wenn du nur noch irgendwie aufhübscht. Ne? Also dass du vielleicht was Störendes wegnimmst, wie Krümel oder irgendwas, was im Hintergrund ist, was da nicht hin soll, oder da was wegretuschierst, die Farben noch ein bisschen anhebst, also dass du das Bild nur optimierst. So diese ganzen Sachen, Eingangsthema Holoman freistellen und dann so ein Holoman, dann die 2 Bilder zusammenbauen. Ja, da reiße ich mich jetzt nicht drauf. Ne? Also ich meine, ich habe das sehr lange und sehr viel gemacht, aber also am liebsten. Ich fotografiere sehr gerne und dann halt wirklich so diese Postproduktion, die eher so aufhübschend da ist, das mache ich so am liebsten.
Sehr gut. Dann gehen wir noch ein bisschen den Fragenkatalog durch. Nur mal zum Thema Holoman-Fotografie. Man sieht ja, sag ich mal, wenn das Produkt jetzt ja da irgendwie rumschwebt, dann ist ja keine Puppe mehr drinne. Und man sieht ja auch das Innenleben. Ne? Jetzt jeder, der natürlich Fotograf ist, kann sich natürlich das denken. Hat natürlich, sind zwei Fotos und wurde irgendwie da zusammengesetzt. Wie genau machst du das? Also machst du dann das vordere Foto auf der Puppe und dann legst du das Kleidungsstück einfach auf den Boden und fotografierst du dann einfach das sozusagen das Innenleben oder wie genau gehst du da vor?
Also in der Regel mache ich es erst an der Puppe, genau. Dann ziehe ich es aus und dann, ich habe so, mir so eine Styroporplatte auf ein Stativ gemacht und die stelle ich dann praktisch vor die Puppe, weil wenn ich die Kamera runternehmen müsste, um das im Liegen zu fotografieren, das ist wieder ein Arbeitsschritt mehr und wenn du, weiß ich, 40 Klamotten hast, das ist sehr nervig. Ich habe auch schon einige gesehen, die machen es dann so, dass sie erst die 40 Klamotten am Holoman fotografieren und danach einzeln die Innenteile, aber hey, da kommst du voll durcheinander mit allem, also da die meisten Sachen auch benannt werden müssen, ich würde das dann mit der Zuordnung gar nicht mehr hinkriegen, weil das ist so fehleranfällig, da hätte ich auch keinen Bock drauf, da bin ich auch zu faul für. Also einmal das Ding am Holoman und dann Styroporplatte davor mit Stecknadeln, dann kannst du dir das dann so stecken, das, was du sehen willst, also meistens ist es ja wirklich der Kragen, den stellst du dann entsprechend hoch, das fotografieren und ja, dann halt später in der Postproduktion Freisteller von dem Holoman, dann hast du hier so eine Lücke und dann packst du das andere Bild, wo es dann an den Styropor hing, dahinter. Guckst, dass das von der Anpassung schön ist. Geht über Photoshop mit Verformen ganz angenehm, dass du hinten halt wirklich schönen runden Kragen hast. Und ja, dann natürlich noch ein bisschen Schatten hier reinlegen, damit es auch authentisch aussieht. Ist so ein bisschen eine Übungssache, aber ich sag mal, die meisten, die schon ein bisschen länger fotografieren, die können dann, glaube ich, auch ganz gut entscheiden, wann ein Schatten real aussieht und wann nicht. Also auch kein Hexenwerk.
Sehr gut. Wenn du jetzt schon von Photoshop gesprochen hast, nutzt du dann auch nur Photoshop oder machst dann Lightroom, Photoshop irgendwie noch was an dem Kleidungsstück an sich oder wie gehst du da vor?
Also ich fotografiere mit Lightroom, mache ich tatsächlich gar nichts. Habe ich zwar im Rechner, weil es in diesem Photoshop-Fotografen-Bundle drin ist. Hm. Ich fotografiere mit Capture One seit 15 Jahren, weil da auch direkt rein fotografiert werden kann und du kannst auch mit verschiedenen Masken arbeiten. Also das heißt, wenn ich letztes Jahr für einen Kunden eine Klamotte fotografiert habe, die aus einem bestimmten Blickwinkel sein sollte, kann ich mir das Foto aufrufen, das als Maske drüberlegen, dann auch so leicht ausblenden, dass ich mich bei dem, wenn ich das reproduzieren soll, mit einer neuen Klamotte, dann mich da sehr gut und sehr präzise rantasten kann. Und entwickelt werden die dann auch direkt in Capture One. Dann nehme ich dann halt so grundsätzliche Einstellungen wie jetzt Tonwertkorrektur, Korrektur von den Lichtern, von den Schatten. Und das nehme ich vor. Und das die eigentliche Bildbearbeitung, wie jetzt Freistellung und den ganzen Kram, das dann halt erst in Photoshop. Aber ich probiere so viel wie möglich schon in Capture One in der RAW-Entwicklung zu machen. Kleinere Korrekturen dann noch in Photoshop, aber das ist wirklich so die Grobeinstellung dann in Capture One gemacht werden und das Feintuning dann praktisch in Photoshop.
Jawohl, sehr gut. Du hast ja vorhin auch von diesem Styropor-Ding gesprochen. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das auf so ein Stativ, was du einfach draufgesetzt hast und dann steckt mit Stecknadeln oben dann direkt an der Klamotte dran oder wie kann man sich das vorstellen?
Warte, ich hol's mal.
Zeig mal her, das Ding.
Styroporplatte aus dem Baumarkt, eine Seite schwarz, eine weiß, das aber nur, weil ich die gleichzeitig als Aufheller oder Abschatter nehme. Dann irgendwie fixieren, also ich habe mir hier von Manfrotto gibt es so eine Styroporgabel.
Ah, cool.
Dann geht es nicht mehr. Sieht letzten Endes aus wie so eine Mistgabel, ne? Halt nur mit sehr geraden Zinken, die kannst du dann da reinrammen. Dann machst du halt diesen Spiegel und den packst du halt für ein Ding und dann fertig und hier dann halt mit Stecknadeln dran. Das reicht.
Was nicht alles gibt, ey. Das habe ich noch nicht mal gewusst, dass es so eine Styroporgabel gibt extra dafür. Aber dass du ja alles hast, das wusste ich ja gleich. In deinem Studio findet man ja alles.
Natürlich. Also ich habe alles, was sinnvoll ist. Ich habe nicht, mir fehlt nicht viel, was sinnvoll ist, was man gebrauchen könnte.
Sehr gut. Ja, wenn ich irgendwas noch zusammen, ich habe ja, man kennt ja diese Klammern, die man so am Stativ und sowas dran machen kann. Wenn ich jetzt irgendwas bräuchte, was da, sag ich mal, ungewöhnlich ist, so Styropor-Ding oder sowas, dann würde ich das halt da einfach festklammern und dann kann ich mir das ja selber mit meinem Arm hinschieben, wo ich will, aber dass extra so eine Styropor-Gabel gibt, also die wissen auch, aber alles erstmal Geld rausziehen, ne? Ja, war hier Styropor-Gabel, 70 Euro oder war extra?
Ja, also die sind letzten Endes gar nicht so teuer und dafür kannst du die aber echt ganz cool einsetzen. Also ich hatte die anfangs, hatte ich mir die eigentlich eher dafür geholt, hast du gesehen, eine Seite habe ich schwarz gestrichen, wie diese normalen Flaggen, die du auch über Manfrotto oder andere beziehen kannst, die eine Seite weiß haben und eine Seite schwarz haben. Ich meine, das lassen die sich ja auch sehr fürstlich bezahlen. Die Styroporgabel kostet, weiß ich, 20, 30 Euro. Und dann kannst du den Styropor in deiner Wunschgröße da drauf packen, insofern du das im Baumarkt kriegst. Und das war für mich halt einfach ein günstiger Einstieg. Mittlerweile habe ich natürlich die Flaggen auch noch dazu geholt, weil ich meine, Styropor hat viele Vorteile, hat aber natürlich auch Nachteile, ne? Überall hast du so ein bisschen Styroporkügelchen. Als zum Kunden würde ich sowas jetzt nicht mitnehmen, als Aufheller oder so, weil das macht halt einfach überall immer nur Dreck. Und das ist das, was ich nicht gerne zurücklassen möchte. Und
ja, aber im Studio ist es ja ganz angenehm, ne?
Im Studio ist super. Ich meine, die sind leicht, die sind kostengünstig und wenn sie kaputt sind, dann gibt's was Neues. Die kosten ja echt nichts. Also ich glaube, so eine Styroporplatte kostet 5 Euro oder wenn überhaupt.
Sehr gut. Dann zur nächsten Frage. Wie gehst du mit reflektierenden oder dunklen Stoffen um? Hast du irgendwie mal auch, weiß nicht, Seide oder irgendwie, wo du mal mit Blitz und so Probleme hast, dass das irgendwie zu stark reflektiert?
Also Seide ist natürlich ein spezielles Thema. Da habe ich ja gerade auch meinen Seidenkissenkunden. Ja, also grundsätzlich, es gibt einige Stoffe, die halt auch ein spezielles Licht erfordern. Bei vielen Sachen ist es, du musst halt so ein bisschen ausprobieren, ne? Also Seide sieht dann natürlich bei einem relativ harten Licht ganz gut aus. Es kommt aber auch immer darauf an, wie die fällt. Ja, also die ich jetzt fotografiert habe, die musste tatsächlich mit einem sehr, sehr weichen Licht fotografiert werden. Bei Leder muss es grundsätzlich immer eigentlich sehr knüppelhart sein, damit du auch wirklich so ein bisschen die Struktur vom Leder siehst. Das kommt tatsächlich immer so ein bisschen auf den Stoff an und natürlich auch, wie der fällt. Also wenn du einen sehr, sehr glatten Stoff hast, wenn du zum Beispiel Legeware fotografierst, also nicht Holloman, sondern halt irgendwo draufgelegt, auch da wieder Styropor, sensationell. Da kannst du alles Mögliche fixieren und mit Stecknadeln irgendwas festmachen. Styroporplatten, finde ich, sind wirklich an vielerlei Stellen Gold wert. Und eine Legeware ist dann wieder anders zu betrachten, als es jetzt bei einem Holloman der Fall ist. Weil bei einem Holloman hast du ja gewisse Rundungen drin, wo sich das Licht auch gerne mal so ein bisschen um die Klamotte legen könnte, ne, dass du so eine hellere Kante hast, ein bisschen was Dunkleres. Bei Legeware ist es ja grundsätzlich sehr, sehr platt. Ich meine, auch da gibt es Kunden, die möchten es gerne so ein bisschen gewellter gelegt haben. Also da muss man tatsächlich ausprobieren. Das sind so ein bisschen Erfahrungswerte, weil man kann jetzt nicht sagen, also ein Jeansstoff gelegt in gewellter Form, der kann natürlich durchaus sehr hartes Licht. Heutzutage würde ich bei vielen Sachen eher noch so ein bisschen weicher rangehen oder ein bisschen mehr auffällen in einigen Bereichen, weil zu sehr, wenn die Falten dann zu tief sind und es dann irgendwie zu sehr absäuft, sieht es auch nicht mehr schön aus. Das sind wirklich Erfahrungswerte. Und der eine Kunde mag dieses, der andere mag jenes. Da gibt es auch tatsächlich nicht so den Weg, wo man sagt, der passt für alles. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber das ist auch das, was ich an der Fotografie mag. Du kannst sehr, sehr viel ausprobieren. Es geht ja so gesehen nichts kaputt. Ja, also wenn ich jetzt Architekt wäre und würde ein Haus, naja, vielleicht baue ich es mal anders, dann ist halt doof. Ne? Bei der Fotografie, da machst du halt mal ein anderes Licht. Und das finde ich eigentlich auch das Spannende. Du weißt, bei einigen Sachen kannst du zwar, je länger du es machst und je häufiger du einige Sachen gemacht hast, kannst du das Ergebnis schon sehr genau vor Augen sehen. Aber heißt nicht, dass man nicht vielleicht doch mal irgendwas anderes ausprobiert, um zu einem anderen Ergebnis zu kommen, um später zu sagen, oh, machen wir zukünftig vielleicht doch einfach anders.
Jawohl, sehr gut. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Was sind deine Voreinstellungen an der Kamera? Also wie gehst du da ran? Natürlich Rohaufnahme, aber was so, hast du so gewisse Einstellungen, Verschlusszeit, Blende, ISO, gehst du da, hast gewisse Standardwerte, womit du dich erstmal rantastest am Anfang?
Also grundsätzlich sind einige Sachen immer fest. Also grundsätzlich ISO bei 100. RAW ist klar. Die Blende variiert tatsächlich je nachdem, welches Objektiv ich verwende. Ja, und auch, was ich fotografiere. Also die meisten Objektive sind ja am besten so 2 bis 3 Stufen abgeblendet. Also mit offener Blende würde ich jetzt keinem empfehlen zu fotografieren. Es sei denn, man möchte wirklich diesen Look haben und nimmt dann halt auch die Objektivschwächen in Kauf. Denn natürlich kann auch mal so ein wirklich minimaler Tiefenschärfenbereich auch echt reizvoll sein, gerade in Food oder auch in Produktfotografie. Bei Porträts, allen möglichen, habe ich auch schon gemacht. Aber wenn es jetzt um Produktfotografie geht, wo halt wirklich ja wichtig ist, dass das Produkt sehr gut, sehr hochwertig, in bester Qualität abgelichtet wird, würde ich halt schon entsprechend abblenden. Wenn jetzt natürlich einige Objekte sind, wie jetzt besonders kleine Objekte, Schmuck oder irgendwas in der Richtung, dann ist zum Teil fast maximal abgeblendet. Sollte man eigentlich auch nicht machen, weil da sind die Objektive in der Regel auch nicht so doll, wegen Beugungsunschärfe etc. Aber da ich so oder so immer in den Rechner direkt rein fotografiere und das dann halt am großen Monitor sehe, kann ich halt abschätzen, passt es, passt es nicht. Und Verschlusszeit grundsätzlich 160stel, weil das die beste passende Blitzsynchronzeit ist. Kann zwar grundsätzlich auch kürzer, aber ich weiß auch gar nicht, woran es liegt. Also manchmal scheint die Abbrennzeit vom Blitz ein bisschen verzögert zu sein. Und dann hast du da so einen halben schwarzen Vorhang drin. Deswegen mit einer 160stel fahre ich da am besten. Weil das Licht, die Verschlusszeit selber hat ja so gesehen, Tageslicht brauche ich ja nicht, habe ich ja nicht. Also ich kann auch im taghellen Studio fotografieren und wenn der Blitz nicht mitgeht, ist das Bild halt schwarz.
Ja. Great, dann noch eine Frage. Bist du, bei dir ist ja alles in der Welt viel Gegenstand, ne? Also Produkte, Kleidung, Food ist auch, sag ich mal, das Essen so. Da hat ja nichts, sag ich mal, außer mit der Kundenkonversation mit Menschen zu tun. Magst du keine Menschen? Also hältst du voll eher Abstand? Oder warum ist es, sag ich mal, so alles mit Objekten?
Das kann ich tatsächlich.
Gute Frage, ne? Ja, gute
Frage. Ja, die Frage ist gut. Kann ich tatsächlich gar nicht so genau erklären. Also ich habe schon vor dem Studium, während der Schulzeit, habe ich schon gerne Objekte fotografiert. Da habe ich aber tatsächlich auch parallel noch super gerne Menschen fotografiert. Mache ich jetzt auch hin und wieder. Ich möchte es aber nicht primär machen. Also ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, also gerade jetzt in der Restaurantfotografie. Ich liebe den Kontakt mit Menschen und ich habe auch gestern gerade wieder den ganzen Tag ein Foodshooting gehabt, wo dann noch ein Foodstylist dabei war. Das war ein unfassbar tolles Arbeiten, wenn jeder so Experte für seinen Bereich ist und dann kommen diese Kompetenzen zusammen. Das ist ein wunderbares Arbeiten. Es war eine sehr wertschätzende Arbeit, wertschätzend, was die Arbeit des anderen anbelangt. Also es macht mir schon Spaß. Im Studio bin ich aber auch manchmal froh, wenn ich einfach alleine entscheiden kann, was wie gemacht wird. Die Objekte, wie jetzt hier die Dame im Hintergrund, ja, der muss halt nicht sagen, so jetzt konzentriere dich mal, so jetzt stellen wir es nochmal richtig hin, kannst mal bitte in die Kamera gucken. Das habe ich da alles nicht. Ne? Das ist bei Objekten ganz angenehm. Und wenn ich jetzt gerade mal keine Lust mehr habe und jetzt mal eine Viertelstunde Pause machen möchte, muss ich ihr das nicht erklären. Da bin ich halt eine Viertelstunde weg. Das stört sie nicht. Und die anderen Objekte auch nicht. Gut, bei Food ist es zum Teil, also frische Kräuter, die mögen das dann nicht. Die lassen dann ein bisschen die Köpfe hängen und sehen nicht mehr ganz so begeistert aus. Aber nee, ich arbeite gerne an Produkten, weil die kann ich mir in der Regel so schieben, wie ich es haben möchte. Und das kannst du mit Menschen ja nicht so, sollte man auch nicht machen. Also es hat beides so seinen Reiz. Beides so sein Für und Wider. Und bei mir ist das Für eher bei Objekten.
Jawohl, sehr gut. Hast du deinen Puppen auch Namen schon gegeben? Wie heißen die?
Nein, so schlimm ist es bei mir noch nicht.
Ich habe meine Puppe heißt Ava. Ja, meine Puppe ist noch nicht mal so alt. Ich glaube, die ist jetzt 1,5 Jahre alt. Die hat direkt einen Namen bekommen, Ava.
Ava. Ja. Wo kommt der Name nochmal her?
Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Wir mussten lange überlegen. Ja, ich glaube, da ist irgendwie, so, es gab auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie so was Futuristisches oder so, aus dem Film oder so, kann schon sein, aber schon zu lange her.
Nee, Namen
hat auf jeden Fall einen Namen schon. Wir müssen uns einen überlegen. Dann machst du noch bessere Fotos, wenn du die ansprechen kannst. Dann nächste Frage von Nicole. Fotografierst du mit einem mit oder ohne Kabel in den Rechner rein? Was sind deine Erfahrungen?
Nur mit Kabel in den Rechner. Also ich habe ich weiß auch tatsächlich gar nicht, ob es jetzt mittlerweile eine komfortablere Lösung von Nikon gibt. Ich habe damals irgendwann aufgehört, das zu verfolgen, weil jegliche Lösung sowohl von Nikon als auch von Canon war so dermaßen beschränkt und die Übertragungsgeschwindigkeiten waren furchtbar und fehleranfällig. Also kann ich überhaupt nicht sagen, wie da jetzt der Stand der Dinge ist. Ich habe mich an Kabel gewöhnt. Im Studio sind ja so oder so unfassbar viele Kabel. Klar, ich wäre über jedes Kabel froh, was nicht mehr da wäre. Aber ich fotografiere mit Kabel in den Rechner.
Sehr gut. Dann nochmal eine Frage von CapitolPix. Guck mal, du hast gedacht, worüber reden wir die ganze Zeit? Jetzt haben wir schon über eine Stunde, Martin, Mensch, hier. Und die Fragen kommen immer noch rein. Und du sagst ja, was sollen wir da eine Stunde reden? Holen wir das auch gleich durch. Ja, langweilig, ne? Ja. Dann, Thema Blitzen. Dauerlicht, Blitz, welche Wattzahl sind notwendig? Okay, dass wir Blitz hatten wir ja schon, aber Wattzahl, kannst du dazu noch was sagen?
Also ich sag mal, ich habe überwiegend welche mit 500 Wattsekunden. Da wird es in seltenen Fällen mal eng. Im Studio eher selten. Dann habe ich noch 750 Wattsekunden und dann habe ich nur noch zwei Geräte mit 1500 Wattsekunden. Die brauche ich tatsächlich im Studio ganz, 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 ganz selten. Aber ich fotografiere ja auch mal draußen. Also ich hatte schon in größeren Hallen oder so fotografiert und da sind selbst 1500 etwas zu wenig. Aber in so einem Studio, wenn du halt wirklich so einen kontrollierten kleinen Raum hast, kommst du mit 500 Wattsekunden locker hin. Also das ist ein Thema. Und ich meine, das kommt ja in der heutigen Zeit auch noch hinzu. Also ich sag mal, bei den moderneren Kameras, wenn da das Licht nicht reichen sollte und du schraubst die ISO-Zahl dann halt einfach mal höher, weiß ich, auf 200 oder 400, dann wird dir das Motiv retten, ohne dass das Rauschen dir das Motiv kaputt macht. Ja, also das, denke ich, wird auf jeden Fall ausreichend sein.
Sehr gut. Dann nächste Frage, DJI-Bildübertragung. Wahrscheinlich ist das eine Frage, dass also nicht mit Kabel reinschießen in PC, sondern wahrscheinlich digital auf dem PC drauf. Hast du damit schon Erfahrungen?
Nein, noch gar nicht. Kriegt man eine Kamera halt ohne irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Zubehörteil für gibt, wahrscheinlich mittlerweile. Hat die aber standardmäßig auch nichts drin.
Ja. Also habe ich auch schon mal vor 3 Jahren, das hatte ich auch bei uns in der Canon, hat das ja mit drin und so. Es hat aber so eine, ja, schon eine längere Verzögerung. Ich weiß jetzt nicht, ob es 2 oder 3 Sekunden sind oder wie lange. Da ist man halt mit dem Kabelsteller durch. Ne? Also dann, ich fotografiere auch immer Kabel, da bin ich einfach schneller. Ob das halt heutzutage mit den ganz frischen und sowas oder vielleicht noch extra von DJI so ein Zubehörteil oder sowas, dass es dann noch schneller geht. Vielleicht ist es mittlerweile schon so gut, aber ich fotografiere bisher auch noch alles mit Kabel. Aber habe damit auch kein Problem.
Ja. Definitiv.
Kann man auch vorstellen, dass mit Kabel ist man wahrscheinlich immer ein Stück schneller, weil natürlich, wenn es durch die Luft fliegt, natürlich auch immer ein bisschen Zeit beansprucht, wenn es durchs Kabel läuft. Ne?
Ja, klar.
Dann, ja, mein lieber Martin, guck mal hier, richtig überzogen sogar noch. Und du sagst hier, Mensch, worüber sollen wir reden? Hier, Produktfotografie, das sieht ihr doch gar nicht.
Ja. Nee, du hast ja am Anfang gesagt, irgendwie, ja, über Hollowman wohl zu reden. Gut, das haben wir auch gemacht. Aber dann dachte ich mir, ja gut, über Hollowman kann ich nicht so viel erzählen. Also das Licht ist jetzt nicht das Spannendste der Welt. Die Herangehensweise ist auch relativ simpel erklärt. Aber so sehe ich im Grunde genommen die ganze Fotografie. Also wenn ich mir denke, weil ich hatte auch schon Anfragen, ob man eine Ausbildung bei mir machen kann, dann habe ich mir auch gedacht,
Paul, was machst du denn mit den Leuten? Ich kann die doch nicht 3 Jahre lang beschäftigen. Was soll ich denen denn erklären? Also aus meiner Perspektive, ja, innerhalb von einer Woche kannst du das, klar. Und der Rest muss dann halt über Erfahrung ausprobieren etc. kommen. Klar, da gibt es natürlich noch bedeutend mehr, sonst hätte man auch nicht so lange studieren können, sollen, müssen. Aber im Grunde genommen ist es für mich eine sehr schlüssige und einfache Welt, also in der ich mich auf jeden Fall auch wohlfühle.
Ja, du bist ja quasi damit groß geworden. Das ist ja für dich das ja
als das bin ich.
Kinderkram. Aber klar, für jemanden, der jetzt da komplett neu reinkommt, das ist schon, also kannst du schon 2-3 Jahre auf jeden Fall mit füllen, ne? Und auch jetzt würde ich sagen, ich weiß, 2016 habe ich mich angefangen mit der Fotografie, nee, 2009 sogar schon, 2016 habe ich mich selbstständig gemacht. Das sind ja jetzt schon 15 Jahre und dann kann man immer wieder was Neues, so wie letztes Mal mit, ich bin auch Produktfotograf und Fotostacking sollte dann eigentlich schon längst ein Begriff sein, aber als mir Rolf das letztes Mal erzählt hat, dachte ich so, ja stimmt, kann ich auch mal einen Verb machen. Also da kommt ja immer wieder was dazu so und die ganzen Hersteller haben natürlich auch, sagen mit ihren Stücke Bohrgabel da auch wieder was man ausprobieren kann, ne?
Ja, ich glaube, warum ich dieses Fotostacking, da habe ich mich auch immer so ein bisschen vorgedrückt, weil ich habe halt eine Kamera mir zusammengebaut, beziehungsweise eine Objektivkonstellation, wo man die Schärfe entsprechend dehnen kann, also so ein Tilt-Shift-Geschichte. Und von daher, also bei vielen Sachen brauchte ich das gar nicht, ne? Also wo man auf herkömmliche Art und Weise schon anfangen musste, da irgendwie das Stacking zu betreiben, konnte ich halt durch Verschwenken das so lösen, dass es von vorne bis hinten scharf ist.
Das ist auch gut, ja. Dann, ja, Nicole, den ersten Auftrag durfte ich im zweiten Ausbildungsjahr begleiten und im dritten erst fotografieren. Guck mal, da durfte Nicole erst ab dem dritten Jahr fotografieren, Mensch, das ist ja... Hat ja lange gedauert, aber ja. Dann sind wir auch erstmal soweit durch mit den Fragen. Siehst du, haben wir auch hier ordentlich noch was reißen können. Ich hoffe, für die Leute war es auch spannend. Wird es regelmäßiger sein, dass wir jetzt auch das als Multistream anbieten werden. Ich werde natürlich dann schauen, wie die Qualität ist und ob das auch alles passt. Wird dann in der Zukunft sicher dann noch besser werden. Aber so also von Ton und Bild, was ich jetzt von unserem Gespräch jetzt bisher mitbekommen habe, sah es eigentlich alles ganz gut aus.
Ich konnte dich auch gut verstehen, ja.
Sehr gut, mein lieber Martin. Dann für alle Leute, die zuschauen oder sich die Aufzeichnung ansehen und sagen, hey, der Martin, das ist ein Schnicker-Typ. Ich habe auch irgendwie ein neues Produkt für meinen Shop oder sowas. Ich möchte gerne Hollowman aufnehmen, Namen machen, Food-Fotografie oder sonstiges. Alles, was auf jeden Fall ohne Menschen ist. Wo kann man dich da am besten erreichen?
Also entweder über meine Homepage ernst-fotodesign.de oder auf Instagram Martin Ernst, zusammengeschrieben, _Fotodesign.
Da sehr gut.
Das, was man von mir finden kann.
Wenn ihr Ausbildungsplätze sucht, dann schreibt ihr auch da hin, dann könnt ihr dann zwei Jahre als Puppe da stehen für die Modeaufnahmen und ab dem dritten Jahr dürft ihr dann fotografieren.
Maximal, ja.
Richtig. Dann vielen Dank, mein lieber Martin, und ja, bis bald, Leute.
Wir sehen uns heute Abend noch, ne? Im Live-Call.